Die Gnade und Freundlichkeit des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Aus dem allerletzten Buch der Bibel, aus dem vorletzten Kapitel, aus den Bildern, die Johannes, der Seher und Apostel, schaute, sehen und hören wir über das Ziel, das Ende im Griechischen ein Wort, das Gott vorgesehen hat. Und da ist die Rede unter Aufnahme der alten prophetischen Verheißungen aus dem Jesaja-Buch, da ist die Rede von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Wer in dieser Welt ganz zu Hause ist, ganz verwurzelt, wem es gut geht, wer sich eingerichtet hat wie für die Ewigkeit, für den ist es natürlich keine gute Nachricht, dass der Himmel und die Erde vergangen sind, dass da etwas Neues kommt, da ist da etwas vorgesehen. Wer aber leidet unter den Situationen des Lebens, wer das, was dann später auch aufgezählt wird, Schmerz, Klage, Leid, Geschrei und Mühsal in seinem Leben kennt, für den wird das Bedauern über diese Feststellung, dass das Erste vergeht und das Neue kommt, sich in Grenzen halten. Es ist dann so, als wenn man im Hochgebirge wandert und ganz oben auf einem sehr hohen Berg die Bergketten in der Ferne sieht. Vielleicht noch bei Föhn, dass sie klar und schön hervortreten. Und man sieht ein Ziel am Horizont. Und man hat unwillkürlich den Wunsch, da möchte ich auch einmal stehen. Da möchte ich auch einmal hingelangen. Vielleicht haben Sie eine solche Situation im Urlaub einmal erlebt. Diese Sehnsucht nach dem Ziel. Man sieht aber dann die Täler, die zwischen den Bergen liegen, nicht. Und man weiß aber, da ist, wenn man zu diesem Ziel gelangen will, da sind Wege dazwischen. Tiefe Wege, Steigungen, Mühsal. Es ist ein Weg zurückzulegen. Das zunächst mal zu dem Bild von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Wie eine Zielvorstellung, die fern am Horizont gemalt wird durch den Seher Johannes für uns, mit der Mahnung, richte dich hier nicht auf Dauer ein. Verwurzel dich nicht so, als wenn du hier die Ewigkeit verbringen willst. Denn es ist alles vergänglich. Am Ende eines Kirchenjahres im Rückblick auf die Abschiede, die wir hinnehmen mussten, auch im Rückblick auf den Lauf der Zeit wissen wir, dass es so ist. Manchmal sage ich zu meiner Frau, wenn doch jemand mal in das Rad der Zeit einen starken Pfahl hineinrammen könnte, dass es mal stehen bleibt und man sagen könnte, verweile doch, du bist so schön. Jetzt geht mir es gerade mal gut, jetzt habe ich gerade mal eine wunderbare Situation. Aber unerbittlich geht es weiter. Ab Archomai heißt das Wort. Vergehen, vorübergehen. Unser Leben fährt schnell dahin, so als flögen wir davon. Und jeder Pfahl, den wir in das Zeitrad rammen wollten, egal ob er aus dem stärksten Material der Erde ist, wird unerbittlich zerbrochen. Es geht weiter. Und jetzt bleibt aber der Seher nicht stehen bei dieser sehr herben Vorstellung. Vielleicht noch ganz kurz ein Gedanken zu diesem Meer, das nicht mehr ist. Die Ausleger schwanken da genauso, wie wir alle unsicher sind, was das nun bedeutet, dass das Meer nicht mehr ist. Meeresbiologen, Meeresliebhaber, denen wird das auch nicht gefallen. Der Ozean ist doch wunderbar. Aber Meer ist oft in der prophetischen Literatur ein Bild für die Völkerwelt. Das Meer, aus dem Meer steigen heraus verschiedene Machthaber. Das Meer ist hier nicht gemeint im die Ozeane zunächst, ganz materiell, sondern das Meer ist nicht mehr, heißt also die Unterschiede der Völkerwelt, das sich voneinander absetzen, das sich einander überheben. Die ganze Unruhe, das Brausen des Meeres ist oft auch ein Bild für die Wechselfälle der Geschichte, für das, was die Geschichte so an Schwerem auch hervorbringt. Wir haben neulich darüber gesprochen, es gibt auch in unserer Geschichte viele Geschichten des Leides, die noch nicht erzählt wurden, weil sie nicht erzählt werden durften, weil sie gegen die Siegermentalität sprachen. Die ganzen Flüchtlinge aus den ehemaligen östlichen Gebieten Deutschlands, was die an Leid erfahren hatten, diese Geschichten wollte keiner hören. Sie waren politisch nicht opportun und sie standen immer im Verdacht, mit dem Leid, das unser Volk anderen angetan hat, verrechnet zu werden. Und dennoch ist es Leid, das erfahren wurde, das getragen werden musste. Also all das, die Völkerwelt mit ihrem Brausen, mit ihrem sich gegenseitig absetzen und überheben, mit ihren Kämpfen, mit ihren Konkurrenzen, ist nicht mehr. Denn es ist vergangen. Und nun richtet er sehr den Blick auf das, was da kommt, was da neu kommt. Und knüpft an uns ganz vertrauten Bildern, die Stadt, die Civitas, immer Anziehungspunkt von Gemeinschaft. Warum gehen so viele in den Ländern, wo halt Not ist, in die Städte? Warum wachsen die Städte immer mehr zu riesen Molochen heran von Millionen und Abermillionen Menschen mit einem Gürtel von Elendsgebieten? Warum bleiben sie nicht auf dem Land? Nun, weil die Stadt immer ein Anziehungspunkt ist, immer eine Hoffnung auf Überleben, immer eine Hoffnung auf Verdienst. Da sind viele zusammen. Da muss doch Gemeinschaft sein, da muss doch Wohnstadt sein. Hier aber ist es keine irdische Stadt, die uns der Seher malt, sondern es ist die heilige Stadt, die besondere, die auserwählte, das neue Jerusalem. Und es wird betont, nicht irdisch gewachsen. Nicht aus der Völkerwelt heraus entwickelt durch bestimmte Ressourcen, günstige Lage, geschichtliche Entwicklung, sondern von Gott aus dem Himmel herabgekommen. Und nun wird ein sehr schönes Bild gemalt, das uns entzücken kann, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Hier in dieser Kirche, gerade wenn man hier vorn steht, hat man viele schöne Bräute schon gesehen in den Jahren, die hier geschmückt hereinkamen, durch den Mittelgang oder hier hereingeführt. Immer wieder ein besonderes Bild, immer wieder schön. Und dieses Bild von der geschmückten Braut breitet, braucht nun der Seher Johannes für das, was Gott vorhat mit unserem Planeten, mit unserer Erde. Vom Himmel her ist etwas bereitet im Bild der Stadt, im Bild der Stadt Jerusalem, was herabkommt, nicht aus menschlicher Bemühung und vorbereitet ist, wie eine Braut für ihren Mann. Und nun löst der nächste Vers das Rätsel auf. Was ist das? Und da hörte ich eine große Stimme, die sozusagen das Bild erklärt. Hörte ich deine Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Erstmal so viel bis dahin. Es folgen dann noch Bilder dafür, was das bedeutet. Aber zunächst müssen wir hier innehalten, weil es eigentlich um ein Doppelbild geht. Das Bild von der Braut ist uns ja auch bekannt im Blick auf die Gemeinde. In den Briefen der Apostel hören wir, dass die Gemeinde, die Anzahl der Menschen, die sich aus den Völkern, aus dem Meer heraus haben rufen lassen, zu Gott hin durch Christus, ist wie eine Braut für Jesus Christus. Und dieses Bild wird dann gebraucht für die Einheit, die zwischen Jesus und der Gemeinde besteht. Und die Braut sprach, komm. Die Bereitung der Gemeinde aus der Völkerwelt im Bild der Braut oder auch für die Verbindung zwischen Christus und der Gemeinde, die unauflöslich ist, das Bild von Mann und Frau, von Braut und Bräutigam. Hier aber ist es sozusagen nochmal in eine andere Situation gewendet. Die heilige Stadt von Gott aus dem Himmel bereitet, geschmückt wie eine Braut für Christus? Nein, für die Menschen. Gottes Hütte bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Braut und Bräutigam sollten beieinander wohnen. Wo das nicht möglich ist, gerät die Ehe leicht in Gefahr. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird mit ihnen sein. Ich komme nochmal zum Bild der Bergketten zurück. Es sind zwei Ziele, die uns hier begegnen. Und das hier ist das zweite Ziel, sozusagen die zweite Reihe. Das erste Ziel ist ja die nähere Bergkette. Christus kommt wieder. Wir warten dein, o Gottes Sohn, haben wir gesungen heute. Christus kommt wieder. Und er kommt nicht allein wieder, er kommt mit seiner Braut wieder. Er kommt mit denen wieder, die schon mit ihm verbunden sind, in all den Generationen. Auch mit denen, die verstorben sind im letzten Jahr, im Glauben verstorben, getauft, konfirmiert, am Glauben festgehalten. Er kommt wieder mit denen. Wo? In Jerusalem, in der Stadt des großen Königs. Und von Zion her, so sagen die Propheten, von Jerusalem her, beginnt eine unvergleichliche Friedenszeit, wo Christus mit seiner Braut, mit der Gemeinde, mit den Unzählbaren aus den Nationen Heil bringt in die Welt hinein, in die Nationen hinein. Dieser Zeitabschnitt, dieser Äon, diese Weltzeit, die da kommt, wird ja auch genannt das tausendjährige Friedensreich. Wir merken bei all diesen prophetischen Bildern, wie sie immer wieder Fantasien geweckt haben bei Menschen, auch immer wieder missbraucht wurden, herausgelöst wurden aus der Gesamtheilsgeschichte und einfach postuliert wurden für andere Reiche. Das tausendjährige Reich hat gerade in unserer Geschichte auch noch einen sehr negativen Klang, weil es nur 12 Jahre dauerte und ein unermessliches Leid brachte. Aber das, was da kommt, in der ersten Linie von Gott her, ist bestimmt durch den Friedenskönig Christus mit seiner Gemeinde. Er kommt, die Stadt des großen Königs, Jerusalem. Und von Jerusalem her wird Heil in die Menschenwelt geschehen. Wir denken an Prophetien wie Micha 5 oder Jesaja, Schwerter zu Pflugscharen, die Lämmer werden bei den Wölfen weiden, das Kind wird in das Loch der Natter fassen und keinen Schaden nehmen, um den ganzen Berg Zion her Heil, diese Zeit. Wir warten dein, o Gottessohn. Und dann gibt es diese zweite Reihe der Erwartung, von der heute die Rede ist, dass da noch etwas ganz anderes geschieht. Dass das, was irdisch ist, natürlich ist, überholt und abgelöst wird von dem Neuen, das Gott schaffen wird. Die Mitte unseres Textes ist, siehe, ich mache alles neu. Und damit ist nicht das zerstörte Haus gemeint, der verlorene Mensch, der dann wieder so da sein wird, wie er einmal war. Nein, es ist eine noch weitere, eine noch größere Dimension, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, wird ihr Gott sein. Zu diesem Erwarten des Wiederkommens Christi möchte ich noch ein kleines Bild gebrauchen, was vielleicht in unserer Welt, also ein Ereignis aus unserem Erfahrungszusammenhang, was das deutlich macht. Neulich war bei MDR Radio Figaro war ein Interview mit Alexander Kerst. Wer ist Alexander Kerst? Er hatte als Kind schon die Vision, dass er einmal Kosmonaut oder heute heißt es ja Astronaut sein wollte. Und er hat sich vorbereitet, er wird 2012 im Space Lab mit sein, das ist also ein Vulkanologe, Geologe, der diese Ausbildung durchlaufen hat, mühevolle Ausbildung, dass er eben Astronaut sein kann. Und er erzählte in diesem Interview von einer Situation, dass er in Alaska abgesetzt wurde in einer Region, wo es sehr, sehr kalt ist, um einen Vulkan zu erforschen. Er wurde mit einem Hubschrauber dort abgesetzt, mit einem Zelt und einer Ausrüstung. Und es war vereinbart, dass er auch am nächsten Tag wieder abgeholt würde. Aber es kam ein Wetterumschwung, so berichtet er. Die Temperatur sank auf unter minus 40 Grad und der Hubschrauber war nicht mehr flugfähig bei diesen Temperaturen. Und über Funk erfuhr er, sorry, wir können nicht kommen, wir werden irgendwann kommen. Und nun hielt aber das Wetter an und stand. Und in dieser Situation, in seinem Zelt, ganz allein, bei minus 40 Grad, sagte er, da habe ich begriffen, was es heißt, zu warten. Man hätte leicht in Panik geraten können. Insgesamt waren es dann gut 14 Tage, die er warten musste und überlebt hat immerhin. Muss einen guten Schlafsack gehabt haben oder andere Methoden. Aber er wusste, die kommen. Ganz sicher. Sicher hat er auch schon manchmal gehört, ich höre schon das Geräusch der Rotoren. Aber das Thermometer war immer noch sehr, sehr kalt. Und er wusste, ab minus 35 Grad frieren die Kraftstoffleitungen ein. Wer mal solche Katastrophenfilme gesehen hat, der weiß, dass ein Helikopter nicht unbegrenzt einsetzbar ist. Sie kamen dann wirklich und haben ihn geholt. Und diese Situation hat er da in dem Interview eben beschrieben und wurde bestaunt, dass er ein solcher Held ist, da ausgeharrt zu haben. Aber er war ganz bescheiden und sagte, wissen Sie, wenn Sie in Not sind, dann warten Sie mit einer Intensität, die sonst nicht üblich ist. Wenn man am warmen Kamin sitzt mit einem schönen Glühwein und in netter Gesellschaft, bei wunderbarem Interior, da sag mal, worauf soll ich warten? Das Paradies ist ja schon hier. Das ist ein Bild dafür, dass wir als Christen wach sein dürfen für die Nöte der Welt, für die Minusgrade. Und das sind wir ja auch. In vielen evangelischen Gottesdiensten werden uns die Nöte dieser Welt um die Ohren gehauen, immer wieder aufgezählt. Und wenn wir das Fernsehen befolgen, sehen wir ja auch die Nöte der Welt. Aber es geht nicht nur um diese äußere Bilderflut, diese Informationen, die auf uns einstürmen, sondern es geht auch um die innere Teilnahme an den Geschichten des Leides, die Menschen nicht erzählen können, weil keiner zuhört. Interessiert niemand. Wer einen lieben Menschen verloren hat und alles, alle Hoffnung an ihn gehangen hat und plötzlich ist er weg, der erlebt eine Not. Manche von ihnen sitzen hier, die können davon erzählen. Aber man macht dann auch die Erfahrung, ich bin mit dieser Not auch irgendwo allein. Nach dem dritten Mal erzählen, will es keiner mehr hören. Es gibt Nöte, für die ist kein Raum zum Erzählen. Und da ist alle Mitmenschlichkeit am Ende. Und es gibt Menschen, die sind gefangen in einer Einsamkeit, dass sie schon, wenn sie auftauchen in einer Gemeinschaft, so abstoßend wirken, weil sie sich wie Saugnäpfe an andere ranhängen, nur um ein Häppchen Gemeinschaft abzukriegen. Und damit machen sie Gemeinschaft unmöglich. Und diese Menschengruppe nimmt zu. Und es ist ja gerade auch so, dass wir auf dem Weg zu diesem Ziel, da ist ja zurückzulegen, etwas lernen sollen. Wir sollen lernen, zwischen unserer Gefühlswelt, zwischen unseren Bedürfnissen und zwischen unserem Willen, unserer Entscheidung zu unterscheiden. Das gehört zu jeder gesunden Entwicklung. Wenn ein Kind lernt, ich habe mir das jetzt vorgenommen, ich fühle mich zwar nicht so, aber ich mache das jetzt, weil ich mir es vorgenommen habe. Oder schlicht, weil es Mama oder Papa gesagt hat. Oder schlicht, weil es Pflicht ist. Wir merken ja bei der Beobachtung der Erziehungsversuche der Menschen heute, dass das ein bisschen vernachlässigt wird. Kinder haben Mühe, etwas zu tun, was nicht aus ihrem Gefühl herauskommt. Aus Pflicht, einfach weil es dran ist, weil es Mutter und Vater gesagt hat. Das gehört zum Erwachsenwerden. Und wer das nicht lernt, bleibt ewig irgendwo ein Kind, das isoliert und jammernd und klagend durch die Welt geht. Und diese Dinge nehmen auch zu. Also wir sind als Christen auch sensibel für die Nöte dieser Welt. Und es wird uns auch selber nicht erspart bleiben, dass wir mit Tränen zu tun bekommen. Im Erreichen dieses Ziels geht es auch in die tiefen Täler hinein, in die mühevollen Abschnitte des Aufstiegs, in die gefahrvollen Wege an Schluchten entlang. Aber am Ende, und da wollen wir uns nun zum Schluss den Bildern zuwenden, die mit dieser besonderen, bereiteten Stadt verbunden sind. Sie können übrigens auch das ganze 21. Kapitel sich mal durchlesen. Es folgen noch sehr schöne, bildhafte Beschreibungen dieser Stadt. Aber hier das Wesentliche, Vers 4. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Auch wieder dieses schöne Bild. Erst die geschmückte Braut, die wunderbare Stadt. Die Mutter oder der Vater, der dem weinenden Kind die Tränen abwischt. Und sicher nicht nur das, sondern der mit seiner Handlung, mit seinem Dasein, mit seiner Zuwendung, mit seiner Liebe, einfach mit seiner festen Gegenwart das Leid, das das Kind erfahren hat, wirklich heißt es hier, nicht nur abwischen, sondern auch auslöschen, zunichte macht, auslöscht, so als wäre es nicht gewesen. So wie wir das bei Kindern ja auch zum Glück beobachten, weinen zu Tode betrübt und wenn Mutter und Vater tröstet, ganz geborgen und glücklich. War da was? Habe ich geweint? Also in diesem Sinne abwischen alle Tränen von ihren Augen. Er wird durch seine Gegenwart, durch sein Dasein, alles Leid beantworten. Auch die vielen Warum-Fragen, die wir nicht beantworten können. Und es gibt viele Dinge, da soll man gar nicht erst versuchen, ein Warum abzuleiten. Warum geschieht mir das? Warum muss ich jetzt in die zweite Chemo gehen, nachdem die erste mich schon fast umgebracht hat? Gibt es darauf eine Antwort? Nein. Aber Gott wird einmal auflösen, zunichte machen, alles Leid, alle Tränen, auch die unerzählten Geschichten des Leides. Und dann heißt es, das wollen wir gar nicht real glauben, weil unser Verstand das überhaupt nicht einordnen kann, der Tod wird nicht mehr sein. Es gibt ja Bestrebungen, Bemühungen bis ins Christliche hinein, den Tod zu vereinnahmen mit der Tod. Auch in den Religionen kommt das vor. Der Tod, Gevatter Hain, er gehört zum Leben, wie das Werden und Vergehen, der ewige Kreislauf. Also es gibt so Versuche, den Tod zu integrieren in das Natürliche, dass man sagt, na ja, das musst du halt annehmen. So. In der Bibel ist es ganz klar, der Tod ist ein Feind. Er gehört nicht zum ursprünglichen Plan Gottes. Er ist die Folge der Trennung von Gott. Die Folge der Trennung von der Quelle des Lebens ist natürlicherweise der Tod. Und der Tod ist ein Feind, der überwunden wird. Und hier heißt es dann schlicht in dieser weiten Zukunftsvision, der Tod wird nicht mehr sein. Und dann kommt das, was ich schon angedeutet habe, noch Leid. Klage heißt das. Das Wort, das dafür steht, heißt Klage, Seufzen. Das, was eben schwerfällt. Das, was oft auch nicht laut zu hören ist. Es gibt Menschen, die haben gar keine Kraft mehr zum Klagen. Aber man sieht es ihnen an, dass ihr ganzes Leben eine Klage ist. Das wird auch aufgehoben sein. Der Tod wird nicht mehr sein, die Klage wird nicht mehr sein, Geschrei wird nicht mehr sein. Lautes Rufen heißt es eigentlich, aber gemeint ist eigentlich das Streitgespräch, das sich gegenseitig anschreien, das Streiten bis zum Exzess, wo der Schritt zur Gewalt fließend wird. Dieses Geschrei, manchmal hört man es und man erschrickt. Wir wohnen ja hier an der Ecke, wo man halt sonnabends nachts, manchmal kreuzen sich so die Wege von den Gaststätten und dann stehen manchmal unter dem Schlafzimmerecke da am Bartholomäusberg Leute, die sich anschreien, früh um 3, weil sie durch Alkohol gelöst plötzlich Probleme beheben wollen und schreien sich an mit hasserfülltem Geschrei. Wenn man da noch das Fenster aufmacht und mitbrüllt, dann ist das Chaos perfekt. Solches Geschrei. Oder wie gestern in der Tiefgarage, ich saß da in meinem Auto und versuchte diesen Text zu erschließen, während meine Frau noch einige Einkäufe tätigte. Da ging plötzlich ein Geschrei los in dieser Tiefgarage. Ein Kind schrie aus Leibeskräften. Sowas habe ich noch nicht gehört, aber richtig gellend. An der Hand eines Mannes und eine Frau tackelte hinterher. irgendwo zu einem Auto und dann fing der Mann an zu schreien. Bist du jetzt still? Jetzt ist aber Schluss. Aber eine Weile Ruhe, dann schrie das Kind wieder. War eine der kleinen üblichen Auseinandersetzungen, dass ein Kind nicht einsehen wollte, dass jetzt das gemacht werden muss, was die Eltern sagen. Vielleicht waren die Eltern geschieden und die Mutter hatte so gesagt und der Vater hatte so gesagt. Das Kind war völlig orientierungslos, völlig außer sich, schrie aus Leibeskräften. Was macht man da? Soll man aussteigen, mitschreien, sich noch was abholen? Keine Ahnung. Das sind nur ganz zarte Andeutungen, was hier gemeint ist. Gemeint ist auch das Geschrei der Schmerzen, der Verwundungen, auch der stumme Schrei. Das darf doch nicht wahr sein. Das entsetzte Blicken, wo einem die Stimme versagt. Und dann der Schmerz. Das will ich jetzt nicht ausmalen. Wenn man da ein bisschen sensibel davon wird, was Menschen manchmal aushalten müssen. Wo man auch sagt, warum? Was soll das? Keine Antwort. All dies, hier wird es noch einmal betont, ist vergangen. Und all das gehört, die Erde, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das Meer der Völkerwelt ist nicht mehr. Leid, Geschrei, Schmerz, all dieser Kampf und Krampf ist nicht mehr. Denn das Erste ist vergangen. Und der da kommt und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Sie müssten einmal lesen, Offenbarung 4 und 5, die große Thronvision. Johannes schaut den Thron, der da im Himmel bereitet ist. Das würde jetzt wirklich etwas zu lang werden, das zu entfalten. Aber wenn Sie das einmal lesen, der Thron, ist auch die Frage, wer sitzt eigentlich auf dem Thron? Das ist ja bei uns Christen auch ein bisschen unklar. Sitzt nun der Vater auf dem Thron oder der Sohn oder der Heilige Geist oder der Pfarrer oder der Papst oder ich oder wer? Lesen Sie einmal die Thronvision Johannes 4 und 5. Da steht das. Ich will nur einen Vers, damit ich nicht in Rätseln spreche. Zur Einleitung dieses heißt es, Jesus sagt, wer überwindet? Wer siegt, heißt wirklich, wer also den Weg geht im Glauben, wer zum Ziel gelangt, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Auf meinem Thron zu sitzen. Jesus sitzt also auf dem Thron. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Also es gibt so Throndarstellungen, wenn Sie sehen, die Serie, die Deutschen, da sieht man manchmal den Thron des Kaiser Karl, da ist auch noch Platz für einen. Jeder, der sich damit reindringen wollte, rüber runter. Aber der Thron im Himmel hat offenbar Platz für mehrere. Lesen Sie mal Offenbarung 4 und 5. Dann ist sogar von 24 Thronen die Rede rundherum und so weiter und so weiter. Diese Bilder können natürlich auch verwirren, das ist klar. Deswegen wollen wir bei unserem Text bleiben. Der auf dem Thron saß, Gott, der Vater, der Schöpfer, von dem alles ausging, auf dessen Willen hin alles geschah, sprach, siehe, ich mache alles neu. So, jetzt könnten wir einen Strich machen und sagen, wer es glaubt, wird selig, wer es nicht glaubt, kommt auch in den Himmel. Das Volksmund reagiert ja auf Dinge, die er nicht fassen und verstehen kann, humorvoll, sarkastisch. Und deswegen wird dem Johannes gesagt, schreibe, denn diese Worte, die du gehört hast, in Klammern die Bilder auch, sind wahrhaftig und gewiss. Pistoi kai alektines. Pistoi heißt wirklich zuverlässig. Das, was heute wie Gold ist, mal einer, der zuverlässig ist, dessen Wort gilt. Wenn der sagt, ich komme, da ist er da. Und nicht, ach schade, es war gerade schlechtes Wetter und es war was Gutes im Fernsehen und ich hatte nicht dran gedacht, das. Bist treu, treu, da kannst du dich drauf verlassen. Und auch wahrhaftig. Das Ziel von uns Menschen, dieses Planeten, dieser Erde, ist nicht das Chaos, das Vergehen, das Verglühen, sondern schreibe, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, Gegona. Und das hat den Bezug zu Christi Wort am Kreuz, es ist vollbracht, es ist geschehen. Da steht es, ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega. Im griechischen Alphabet ist Alpha der erste und Omega der letzte Buchstabe. Wir würden vielleicht sagen, ich will nicht Falsches sagen, das A und O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Da ist sie, diese Vision, die uns gemalt wird von dem Seher Johannes. Und sie soll dazu dienen, uns zu ermutigen. Und es ist jetzt nun nicht so, wie es so in einem oberflächlichen evangelischen Verständnis meist aufgenommen wird. Gott hat alle lieb und am Ende wird's gut. Und im Karneval wird es ja dann auch gesungen, wir kommen alle in den Himmel. Das wäre ein Missverständnis, sondern Gott hat Christus auch nicht in erster Linie aus Mitleid mit uns ans Kreuz gebracht, sondern weil er noch größere, umfassendere Ziele hat, als wir uns denken können. Es ist nicht eine Gefühlsregung Gottes gewesen, sondern ein fester, unumstößlicher Plan. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebenswassers. Und das geht es umsonst. Und zusammengefasst wird es im letzten Vers dieser Vision: Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Das ist fast ein Kontrapunkt zu unserem evangelischen Verständnis, wo man sagt, nicht aus eigener Leistung, macht nichts, braucht sich gar nicht bemühen, lass mal Gott alles wachen, am Ende wird alles gut. Hier ist der Kontrapunkt, genau wie auch im Jakobusbrief und in anderen Stellen, wer überwindet, wer den Weg geht, wer dabei bleibt, natürlich in der Kraft Gottes, nicht aus eigenem Heldenmut, ähnlich wie bei Alexander Kert, der gesagt hat, nein, nicht ich war es, der da durchgehalten hat, sondern das Wissen um die Treue meiner Kollegen, die kommen wirklich, die holen mich. Das Wissen um die Treue Christi, mit dem wir verbunden sind durch die Taufe, von dessen Freundlichkeit wir so viele überzeugende Beweise schon erlebt haben. Um seiner Treue willen werde ich nicht ins schwarze Loch gehen, ins Vergessen, ins Nichts, zu Humus werden und daraus wird wieder ein neues Lebewesen. Nein, ich werde zu Hause sein bei ihm. Und ich werde mit ihm erben, die kommende Welt Gottes, wo die Hütte Gottes bei den Menschen sein wird. Und er wird mit ihnen sein. Ich mache Ihnen Mut, Offenbarung 4 und 5 und Offenbarung 21 einmal in aller Ruhe zu lesen. Wenn es heute nicht klappt, die Adventszeit kommt, da können Sie sich auch mal Zeit nehmen. Wenn an irgendeinem Adventssonntag gerade mal kein Event ist, können Sie da mal aufschlagen und mal lesen, Offenbarung 4 und 5 und Offenbarung 21. Um diese Visionen, die Johannes geschaut hat und die Worte, die sie deuten, aufzunehmen. Daraus werden sich viele Fragen ergeben und es wird auch keine schlüssige ideologische Antwort, ein ideologisches Konzept geben, so und so, sondern es rührt ja an unseren tiefsten inneren Sehnsüchten, an den Bildern, die in unserem Herzen sind, an ganz menschlichen Bildern, die über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg in uns Saiten zum Klingen bringen, die klingen sollen, unsere Sehnsucht nach Gott und dem Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.